Navi on Air, Episode 40, Bike Citizens.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias und hallo Andi.
Servus ihr beiden.
Hi, grüß euch.
Ja, liebe Hörer, wie ihr merkt, haben wir jetzt auch wieder einen Studiogast. Wir sind nicht alleine, sondern bei uns ist Andreas Stückel von Bike Citizens. Wir nennen ihn Andi. Und Andi, total schön, dass du jetzt bei uns bist, denn das war eine ganz kurzfristige Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du uns jetzt was über Bike Citizens erzählen kannst.
Danke für die Einladung. Ich bin Andreas Stückel von Bike Citizens und mit Bike Citizens jetzt nun seit 10 Jahren am Markt und wir programmieren, wir entwickeln gleichnamige App, basierend auf dieser App auch sehr spannende Digitalprojekte und haben auch ein kleines Hardware-Gadget im Portfolio, das ihr vielleicht kennt. Und da werden wir jetzt so ein bisschen, bin ich gern bereit, so ein bisschen Einblicke zu geben in unsere Arbeit.
Das ist super und jetzt nimmst du uns fast schon den innerlichen Wind aus den Segeln. Wir wollten das ja so langsamer kommen lassen, aber jetzt haben wir schon die Zusammenfassung. Bike Citizens, hast du gesagt, hast du es gerade verraten, gibt es seit 10 Jahren. Und vielleicht verrätst du uns einfach erstmal, wo kommt ihr her, wie viele Leute seid ihr und was ist eigentlich Bike Citizens?
Da muss ich 15 Jahre, glaube ich, zurückspulen, weil ich war nicht, wie ich zum Fahrradfahren kam. Und zwar war mal ein damaliger Mitbewohner. Ich war da 5 Jahre in Graz, 2,5 in 5 Jahre in Österreich, 2,5 in Graz, 2,5 in Wien. Als ich in Graz lebte, war mein damaliger Mitbewohner, der war Fahrradkurier. Und ich fand das so spannend, war auf der Suche nach einem Nebenjob und dann hat es mich richtig erwischt innerhalb dieses Jobs. Also da bin ich von einem normalen, gewöhnlichen Radfahrer aufgestiegen in der Evolutionskurve zu einem richtig passionierten Radfahrer. Und, während einer Fahrradkuriermeisterschaft, das ist ein ganz witziges Event, das dürfte 2010 gewesen sein, in Budapest. Da kam mir die Idee zu Bike Citizens, denn wir waren in Budapest ein langes Wochenende mit Radkurierfreunden eben aus der Stadt, Locals in der Stadt unterwegs und haben die Stadt dort nochmal auf eine ganz andere Weise kennengelernt. Verschlungene Wege, so ein bisschen weg von den Hauptspots der Stadt. Und das hat mir nochmal ein ganz anderes Bild oder einen ganz anderen Blick auf die Stadt gegeben. Ebenso dieses Wissen um die Stadt, dass es in vielen europäischen Städten möglich ist, angenehm von A nach B zu kommen, auch wenn viele Städte noch viel Nachholbedarf haben in der Infrastruktur. Das war so der initiale Punkt, wo ich gesagt habe, hey, lass mal irgendwas machen.
Das ist ja komisch, weil normalerweise denkt man ja so, in der eigenen Stadt, da wird man bedrängt, da ist es schwierig, Rad zu fahren, da will man was tun. Und warum ausgerechnet in Budapest? Du hast da schon die ganze Fahrraderfahrung mitgebracht.
Ja, das war eigentlich ein reiner Zufall, Budapest, weil wir eben auf dieser Fahrradkuriermeisterschaft waren. Ich glaube, jede Stadt bietet viele, viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und du weißt, ich sitze hier in Berlin, da gibt es, weiß nicht, wie viele Straßen es hier gibt, wie viele Wegverbindungen. Und da gibt es schlechte Wegverbindungen, es gibt auch wahnsinnig gute Wegverbindungen. Und vorausgesetzt, du hast einigermaßen gutes Equipment, du hast ein Fahrrad, das dir Spaß macht, die Kette ist geölt. Und weiß dann eben noch diese Wegverbindungen durch im Park, an den Wasserwegen entlang von Wohn- und Spielstraßen. Das sind alles wichtige Wegverbindungen, die das Radfahren in der Stadt viel angenehmer machen. Ja, die Idee war einfach mit der OpenStreetMap, das ist unsere generelle Basis, mit der wir arbeiten, eine frei zugängliche Karte, einen Routing-Algorithmus zu entwickeln, der eben diesen Ansprüchen gerecht wird und wir eben seit 2011 nun, seit die App rauskam, Bewohnern der Stadt fahrradfreundliche Wege anzeigen können.
Brauchen Fahrradkuriere wirklich eine App?
Ich glaube, zum Starten wäre es sicherlich sinnvoll. Je größer die Stadt, desto komplexer die Wegverbindungen. Aber grundlegend, ich hatte als Fahrradkurier, ich war in Graz und Wien, habe dort keinen Navi gebraucht. Viele Leute, die in der Stadt wohnen, für die ist es eine richtig große Unterstützung mit einem Navigationsgerät, mit einer App, die die schönsten Wege anzeigt, erstmal sich zurechtzufinden. Da bist du als Fahrradkurier-Profi, du hast auch nicht unbedingt Angst, nach einer gewissen Zeit auf einer dreispurigen innerstädtischen Großstraße dich mit dem Autoverkehr zu messen. Weißt du, für viele normale Radfahrer ist das eher ein Horrorszenario. Deswegen ist es für uns ja auch wichtig, angenehme grüne Wege zu zeigen. Die können dann auch ruhig mal ein bisschen länger sein. Aber wenn ein Weg angenehm ist und dafür ein bisschen länger, ist es trotzdem sinnvoller, diesen Weg als normaler Stadtbewohner zu wählen. Ja.
Das ist dann der Unterschied zum Fahrradkurier. Und wenn man jetzt eure Herkunft betrachtet, wie viele Leute seid ihr da gewesen? Und B, wart ihr jetzt sozusagen Informatiker, die mal eben Fahrradkurier machen? Oder wie kam jetzt die Kenntnis zustande, um dann eine App zu programmieren?
Ich bin gelernter Fotograf. Mein Gründungskollege hatte Physik studiert. Der dritte im Bunde, das war der Mitbewohner meiner damaligen Freundin, der ist und war einfach ein Technikgenie. Der ist auch mittlerweile, also nach wie vor bei uns in der Firma und leitet die technische Entwicklung.
Du darfst auch gerne einen Namen nennen.
Das war der Daniel Kofler und der Mihai Gitter. Also, und zu dritt haben wir eigentlich diese Idee gestartet. Aus drei Leuten, also kannst du jetzt eine Null dranhängen. Mittlerweile sind da 30 Leute verteilt auf den Standort Berlin und Graz tätig für die Firma, die ja nicht mehr nur eine Navigations-App weiterentwickeln, sondern in vielen anderen Bereichen tätig sind.
Aha. Der Anfang war ja in Graz. Und ich frage mich so, haben die Österreicher nicht irgendwas Besonderes? Denn in Wien gab es ja auch Entwicklungen zu einer Fahrrad-App. War das irgendwie besonders affin dort?
Gar nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt der Gründung, war ich schon in Wien. Mein Gründungskollege, der Daniel, der war in Graz ansässig. Und dort war einfach wir hatten dort eine gute Möglichkeit, über den Science Park, das ist ein akademisches Gründerzentrum, die Firma zu gründen, bekam da sehr viel Unterstützung und es war eher so eine wirtschaftliche Ausgangssituation, wo wir uns für den Standort in Graz entschieden haben.
Und euer Ansatz war ja jetzt anders als andere Apps. Ihr habt euch auf den Stadtverkehr konzentriert, ihr habt gesagt, wir wollen die Bedingungen für Radfahrer verbessern und habt diese App konzipiert, aber ich habe euch auch dann schon relativ früh in Erinnerung, dass ihr auch Kampagnen gemacht habt, also euch Partner gesucht habt, mit denen ihr zusammengearbeitet habt und dann mithilfe dieser App die Verkehrsbedingungen analysiert habt und dann verbessern wolltet.
Genau, also das Thema mit der Navigation, das war der Start. Wir hatten schnell festgestellt, also wir haben festgestellt, unser Thema ist einfach die Stadt und in der Stadt gibt es sehr viel Nachholbedarf und wir wollen ja alle in der Stadt wohnen. Aber viele haben einfach durchweg Probleme im städtischen Verkehr. Das ist ein der Haupthindernisgründe, weswegen Leute in der Stadt nicht mit dem Fahrrad fahren, ist einfach, dass es als unbequem und unsicher angesehen wird. Und es gibt wahnsinnig viele Städte, nicht alle, aber es gibt wahnsinnig viele Städte, die so auf diesen Trichter gekommen sind, hey, wir müssen irgendwas tun, wir müssen Wege bauen, wir müssen aber nicht nur in Beton denken, sondern auch Kommunikation betreiben, vielleicht auch Hilfsmittel in Bezug auf Digitalisierung verwenden, Stichwort Bike Citizens eben. Und so sind wir auch so ein bisschen von einer Entwicklerbude hin zu einer Agentur für städtische Mobilität geworden und bieten dort auch Kenntnisse. Ja.
Vielleicht nochmal kurz zu der App. Was ist denn da jetzt sozusagen das Besondere dran? Ihr habt OpenStreetMap als Grundlage. Ihr habt euch am Anfang auf Städte konzentriert. Das war also nicht jetzt Deutschland flächendeckend einsetzbar, sondern ihr habt gesagt, wir konzentrieren uns eben auf gewisse große Städte, die dann eine nach der anderen dazukamen. Und ihr habt dann gesagt, wir wollen das optimale Fahrradrouting. Wie macht man sowas dann?
Wenn du, Thomas, hier und heute möchtest, könntest du selbst auch eine App bauen mit Fahrradrouting. Es gibt im Netz auch Anbieter, da kannst du Routing-Algorithmen auch runterziehen. Und der Unterschied zu Bike Citizens ist, dass wir praktisch einen handgeschnitzten Routing-Algorithmus, also wir haben praktisch du musst dir das so vorstellen, in einer Stadt, die OpenStreetMap, die ist so aufgebaut, dass es 50 bis 100 verschiedene Straßentypi gibt. Angefangen vom kaum mehr sichtbaren Pfad, der an oder ein Waldweg, der da durch einen Park fährt, bis hin zur innerstädtischen dreispurigen Straße. So, und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Straßentypi. Und, der Algorithmus berechnet immer die kürzeste Wegverbindung von A nach B. Und du wirst dann den Algorithmus so bauen, dass du einzelnen Straßentypi gewisse Kosten zuweist. Zum Beispiel hat jetzt dann eine innerstädtische dreispurige Straße bekommt einen sehr schlechten Kostenfaktor. Sagen wir mal mit dem Multiplikator 5 versehen. So, und jetzt hast du daneben vielleicht eine gleich lange Straße, aber einen schönen Radweg. Und der ist mit dem Kostenfaktor 0,5 versehen. Und der Routing-Algorithmus sucht sich dann die kürzeste Wegverbindung. Und für den Routing-Algorithmus ist dann diese dreispurige innerstädtische Wegverbindung nicht 1 Kilometer, sondern 5 Kilometer, weil du das künstlich verlängerst, indem du da einen Faktor hinzugibst. Ja? Mhm. Und wir haben uns mit Lobbyverbänden, mit unserem eigenen Wissen hingesetzt und definiert, hey, was definiert denn eine fahrradfreundliche Strecke? Was ist wie muss denn eine Strecke aussehen für jemand, der ein Rennrad fährt oder ein Citybike oder ein Mountainbike? Aber wie sieht denn auch eine Strecke aus für jemanden, der dennoch schnell fahren möchte? Wir bieten ja nicht nur eine Wegvariante, sondern verschiedene. Es gibt ja verschiedene Zielgruppen.
Wie grundsätzlich Routing funktioniert, haben wir ja auch schon mal in unserem Beitrag mit dem Arndt Brennschede über B-Router erfahren. Aber wenn man dann mal das Ergebnis so sieht, dann vergleicht mit zum Beispiel dem Verlauf von Velorouten in der Stadt, dann kommt da ja häufig was ganz anderes raus. Und ich habe immer den Eindruck, das, was die Verkehrsplaner entwickeln an Velorouten, an fahrradfreundlichen Verbindungen, das wird nur zu einem gewissen Teil nachher bei der App rauskommen. Ist das so richtig?
Es gibt schon eine gewisse Schnittmenge. Also wenn es darum geht, Kooperationspartner einer Stadt zu werden, dann gucken wir uns natürlich auch immer das Hauptrad Routennetz an, weil es natürlich auch gewollt ist, dass die Personen sich dann auf diesem Hauptrad-Routennetz hauptsächlich fortbewegen. Wenn eine Stadt, nehmen wir mal Amsterdam oder Kopenhagen, ein ideales Hauptrad-Routennetz hat, dann deckt sich das Routing wahrscheinlich eher mit diesem Netz. Es sind aber auch viele Wegverbindungen, die dann eben keinen Sinn machen, weil sie einen zu großen Umwegfaktor beinhalten. Und da muss man schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und dementsprechend haben wir auch verschiedene Routing-Optionen und die sich halt zum Teil mit dem Hauptrad-Routennetz decken. Das ist einfach so, ja.
Aber es funktioniert nur dann, wenn das Hauptrad-Routennetz in OpenStreetMap enthalten ist, oder?
Das kann man mit einpflegen und dieser Wegverbindung dann nochmal gewisses Attribut zuweisen. Wir können auch nur die Informationen in die App bringen, die OpenStreetMap uns liefert, ja.
Also das heißt, ihr habt keine zweite Datenquelle noch, über die ihr noch Zusatzinformationen für euer Routing noch mit reinpackt?
Nein, wir dabei nicht, ne.
Okay, also euer Routing-Algorithmus arbeitet einzig und allein mit den Daten der freien OpenStreetMap-Karte.
Ganz genau.
Wow, okay.
Ja, vielleicht bei der Gelegenheit mal nachzufragen, wünscht ihr euch denn da, dass OpenStreetMap in dem Bereich noch besser wird oder werden kann?
Jetzt mal aus Erfahrung meiner Städtetrips der letzten 10 Jahre, da war ich, glaube ich, ja, müssen wir nachrechnen, aber mindestens 100 Städten unterwegs. Es liegt nicht nur an der OpenStreetMap, ob das Routing gut ist, es liegt auch an der Stadt, ob dann das Routing, das wir verwenden, das wieder die OpenStreetMap verwendet, gut ist. Aber ich kann mich da nicht beklagen und ich glaube, dass das innerstädtische Routing von uns schon sehr weit fortgeschritten ist und wir arbeiten aktuell eher am Tracking, an den Fahrradmotivationskampagnen. Das ist für uns ein Weg, wo wir uns ja hinbewegen möchten und wo für uns so ein bisschen der Platz in diesem ganzen Segment ist.
Jetzt sollte man vielleicht mal den Hörern kurz erläutern. Viele von denen werden wahrscheinlich Bike Citizens noch nicht kennen, die App. Was kann die App? Wo sind die Highlights?
Die App ist im März grund erneuert worden. Das, was du vorher angesprochen hattest mit diesem städtischen Routing, Thomas, das haben wir ja letztes Jahr so ein bisschen erweitert und mittlerweile steigst du in der Bike Citizens App in eine weltweit verfügbare Online-Karte ein. Und optional gibt es dann eben noch eine Möglichkeit, die einzelne Offline-Region maßgeschneidert herunterzuladen. So, das ist praktisch so ein Hybrid dass man eben sehr schnell in die Karte mit einsteigen kann. Dann gibt es ganz neu auch eine zoombare Heatmap, also eine Visualisierung der eigenen Wege in der Stadt, in der Region. Also all das, was ich jemals mit der Bike Citizens App zurückgelegt habe, wird dann auf sehr schöne Art und Weise präsentiert.
Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Also Matthias, jetzt korrigiere mich mal, gibt es das in einer anderen App, dass man direkt seine ganzen zurückgelegten Wege sehen kann?
Bei der Heatmap fällt mir immer Strava ein, aber das ist ja global gesehen. Also die eigenen Wege wüsste ich jetzt keine andere App. Mhm.
Genau, du gehst da praktisch rein und hast immer sofort deine Gesamt-Heatmap, also die Anzahl oder die Visualisierung aller jemals getätigten Wege. Bei mir sind das aktuell 7278 Fahrten.
Sehr gut, ja.
Und ich finde das einfach schön, da kann man rauszoomen und jetzt bin ich gerade auf der Europakarte und dann ist einfach, das ist einfach cool, weil jeder Wegverbindung, jeder Schnipsel auf dieser Europakarte, der erzählt dann eine gewisse Story und man erinnert sich dann gerne an diese gefahrenen Routen zurück.
Ich finde das immer toll, wenn Leute sagen, ich kenne doch jeden Weg hier, dann sage ich denen immer, ich glaube nicht, dass ihr wirklich jeden Weg kennt. Und natürlich kann man es nicht irgendwie direkt rausfinden, aber mit so einer Heatmap kann man ja genau sehen, wo man noch nicht war.
Auf jeden Fall, definitiv. Genau, also das finde ich als Vielfahrer sehr, sehr, sehr spannend. Dann gibt es den Plaza, das ist so ein Newsflash, den man dann auch um seinen Umkreis herum einstellen kann. Also Nachrichten aus dem Bike Citizens Kosmos einstellbar zwischen 10 Kilometer Umkreis und auch weltweit. Das ist auch immer interessant, was wir gerade aktuell in der Welt so unternehmen. Zum Beispiel eine Bike to School Kampagne in Osnabrück. Jetzt eine startende Kampagne wieder in der Region Hannover. Jetzt dann bald ab 1. Juni in Schleswig-Holstein.
Aber jetzt mal die entscheidende Frage für die Zuhörer in Deutschland. Wir zählen ja nicht zu den perfekt abgedeckten Gebieten mit Mobilfunk. Wie schaut es bei euch mit Offline-Funktionalität aus?
Wir haben uns dafür entschieden, dass es online first ist, also so dieses Einsteigen in die App so schnell wie möglich zu gestalten, dass man nicht zuerst eine Offline-Karte herunterladen muss, um erst sich mit der App dann vertraut machen zu können. Das heißt, du startest sofort mit der Online-Karte und kannst mal gucken, passt das mit dem Routing, ist die App was für mich? Und als Option, das ist auch das, was wir jetzt gerade noch weiterentwickeln werden. Es gibt es aber jetzt auch schon, gibt es einen definierbaren Bereich, den man sich dann als Offline-Karte noch herunterziehen kann.
Und das sind dann nur die, ich nenne sie immer bunten Bildchen der Karte oder auch ein Routing und eine Neuberechnung der Strecke im Funkloch?
Wir hatten ja schon seit jeher, seit acht Jahren Bike Citizens App, da hatten wir 100% Offline-Karten und 100% Offline-Routing, Rerouting. Und das wird natürlich beibehalten, weil es war ein großer USP für Bike Citizens, dass wir dann auch im Funkloch, ich kenne mich aus, wohne in Berlin und Brandenburg ist umzingelt Berlin und da bist du relativ schnell in der Edge, ich nenne das immer Edge-Hölle. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass A, noch die Karte angezeigt wird und B, du dich auf ein gutes Rerouting verlassen kannst oder auf eine neue Routenberechnung. Das ist ganz wichtig, ja.
Absolut,
ja. Und du hast dann berechneten Route hast du jetzt aktuell sofort drei verschiedene Routenoptionen, die du auf der Karte angezeigt bekommst. Kannst dich für eine Route entscheiden. Wir haben E-Bike-Modus, der wird das Routing dahingehend verändern, wenn du in einer Region bist, wo die Topografie ein bisschen herausfordernder ist und in Bezug auf die angenommene Reisegeschwindigkeit. Dann haben wir jetzt auch neu drin, auch in der iOS-App, ein Höhenmeterprofil. Wir haben das alles auch jetzt auch mit reingenommen, obwohl das für städtisches Radfahren jetzt nicht zwingend notwendig ist. Aber wir natürlich auch unsere Nutzer nicht verlieren möchten, wenn es mal außerhalb der Stadt geht. Und da werden auch weitere Features auch in Bezug der Navigation entwickelt. Ja.
Meine Frage zur E-Bike-Navigation. Was mir immer berichtet wird, ist, die Navigation an sich ist ja ganz nett. Aber dann sind da immer Treppen dabei oder irgendwelche Hindernisse, wo man sein Bike tragen muss. Habt ihr sowas auch berücksichtigt?
Wir haben das berücksichtigt. Du kannst es bei uns sogar zu- und abschalten. Also es gibt eine Option im Routing, das nennt sich Abkürzungen, Schiebestrecken. Weil es hier und dort macht es natürlich Sinn, jetzt sagen wir mal, du bist von der einen auf die andere Seite und dazwischen ist eine Fußgängerzone. In der Fußgängerzone darfst du, wir dürfen jetzt niemanden durch eine Fußgängerzone navigieren, ne? Und da macht es natürlich Sinn, dass man das Routing dennoch durchzieht und das dann farblich markiert und den Nutzern sagt, hey, das ist eine Fußgängerzone, bitte absteigen. Was die Leute dann so machen, ist deren Sache. Wie auch eine Möglichkeit, hin und wieder über eine Treppe abzukürzen. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das auch abschalten und dann wird man auch zu 99,99% nicht über irgendwelche Abkürzungen über Treppen geschickt.
Mhm. Das eine sind ja gesperrte Straßen oder so Fußgängerzonen, das andere sind ja wirklich Treppen, ne? Und ihr könnt dann wirklich Treppen lokalisieren über OSM und die dann eben rausblenden.
Die Treppen sind in der OSM drin. Mir ist in Berlin ein einziges Mal passiert und ich habe einige Kilometer in Berlin runtergerockt. Das war aber dann ein Fehler in der OpenStreetMap, dass dann eine Treppe mal mit drin war. Dann habe ich das Fahrrad hochgetragen. Aber das war früher, vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, hier und dort vereinzelt noch ein bisschen öfter vorgekommen. Aber mittlerweile ist ja die OpenStreetMap sowas von genau, dass diese Fehler sich auf den Bruchteil verringern.
Und das wäre vielleicht auch mal ein Appell zu gucken, eben ob alle Treppen drin sind, ob alle Hindernisse drin sind. Ja. Da geht es ja nachher weiter mit Pollern und so weiter. Was ich mir vorstellen könnte, eben barrierefreies Routing, also für Radfahrer mit Anhängern, die dann vielleicht ein bisschen, oder Tandems, die dann eben durch solche Drängelgitter nicht so gut kommen. Siehst du da eigentlich einen Fortschritt, dass man so ein Routing noch verbessern kann?
Wir sind alle relativ passionierte Cargo-Bike-Fahrer und das ist ja auch ein Thema, was sehr, sehr schnell stark anwächst. Also ich nehme es vor allem hier in Berlin sehr stark wahr, dass mittlerweile sehr viele Lastenräder unterwegs sind. Und das wäre auf jeden Fall ein Thema, wo man sich noch dran wagen kann, weil da geht es sehr oft um Durchfahrtsbreiten. Du hattest gerade die Drängelgitter angesprochen. Und solche Themen, oder vielleicht dann, dass man eben mit dem einen oder anderen Kurierdienst zusammenarbeitet und ein Cargo-Bike-Routing spezielles entwickelt. Mhm. Aber ein Cargo-Bike ist halt eben auch nicht ein Cargo-Bike, das ist halt auch schwierig. Wie ihr wisst, gibt es ja wahnsinnig viel unterschiedliche Modelle. Es gibt dort Cargo-Bikes, die sind eben nicht breit, diese Long Johns, die sind vielleicht 50 Zentimeter breit und dann gibt es einen Christiania. Ein Christiania bewegt sich natürlich ganz anders als ein Bullet.
Und dann gibt's ja noch die Königsdisziplin, sage ich mal, des Routings für die S-Pedelecs mit den ihren Besonderheiten und vor allen Dingen in Bezug auf die Vorschriften.
Das wäre auf jeden Fall ein Thema, dem man sich noch annehmen muss, weil ein S-Pedelec-Routing ist ja auf gar keinen Fall, also du darfst ja praktisch gar nicht auf der Fahrradinfrastruktur fahren mit bis zu 45 km/h. Du willst aber auch als S-Pedelec-Fahrer nicht immer auf den hochfrequentierten Bundesstraßen fahren. Irgendwo dazwischen liegt dann halt so die Wahrheit, wo es dann auch Spaß macht für einen S-Pedelec-Fahrer. Da ist sicherlich noch Luft nach oben und das ist sicherlich für uns auch spannend, dass man sich da mal reinsetzt, in das Thema.
Wie sieht es denn eigentlich mit Tourenvorschlägen aus? Wenn man eure App aufmacht, anders als bei anderen Apps, kann man da einen GPX-Anhang nicht öffnen. Ist das so richtig?
Das ist, wenn du es so sagst, ein bisschen die Achillesferse, ich sehe es gar nicht so. Also wir werden auch in dem Punkt weiterarbeiten, dass es in mittelfristiger Zukunft auch möglich ist, GPX-Tracks reinzuladen oder zu exportieren. Das ist aber nicht auf unserer, unsere Hauptpriorität. Es geht um städtisches Routing und hauptsächlich diese Kampagnen, die wir jetzt mittlerweile in sehr vielen Städten organisieren. Da kamen das Touren- und Routen-Feature ist mit angedacht, aber ist nicht unter den Top 3 Entwicklungsfeatures.
Ich glaube, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied zu anderen Apps. Sag nochmal gerade kurz die Unterschiede zur normalen Version. Was ich ganz gut finde, ist, die App ist ja zunächst mal kostenlos. Man kann die einfach runterladen, sich dann ausprobieren. Man kann sich registrieren, muss es aber nicht. Und man kann auch eine Premium-Version dann kaufen.
Genau, also die Premium-Version ist, so wie es bei Komoot, glaube ich, mittlerweile auch Standard ist, so ein Subscription, also ein Abo-Modell, weil es uns auch wichtig ist, dass die Leute, die uns langfristig begleiten, die Nutzer, auch von besonderen Features profitieren können. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir planen können. Und das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Kapazitäten, so eine App zu entwickeln. Und da freuen wir uns, wenn wir natürlich auch viele Abonnenten gewinnen können, um dann wirklich coole weitere Features zu entwickeln. Die App, wie du sie jetzt siehst, Thomas, wir hatten 8 Jahre lang die Bike Citizens App entwickelt auf einem Code, der dann irgendwann nicht mehr unseren, ja, das war einfach ein Code-Wirrwarr und irgendwann hat er unser Chefentwickler gesagt, hey, lass mal lieber eine neue App entwickeln, ein komplettes Rewrite, eine zukunftsfähige App in neuem Design, in neuem Gewand. Und dort werden wir jetzt auch sehr viele neue Features in der Zukunft einbetten. Die App, wie sie du jetzt siehst, ist seit 2 Monaten neu auf dem Markt. Und uns war es wichtig, erstmal alle Basisfunktionalitäten auf so ein hohes Level wiederzubringen, dass es den Leuten Spaß macht. Alle weitere Features in diesem Premium-Bereich, das ist dann Multi-Stop-Routing oder die Möglichkeit, alle weltweiten Karten offline herunterzuladen. Da werden wir noch einige mehr Features hineinbetten. Ansonsten kannst du als User standardmäßig die Online-Karte verwenden und dort auch ganz normal von der Navigation profitieren.
Was noch ganz schön ist, im Gegensatz zu Mitbewerbern ist die Premium-Version relativ preiswert. Die kostet 28 Euro pro Jahr, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Also von daher etwa die Hälfte der aktuellen Mitbewerber im bekannten Bereich.
Ganz genau. Es ist ja die Bike Citizens App und das Geschäftsmodell dahinter ist ja eins unserer Standbeine. Von dem her können wir uns das auch leisten, da einen sehr günstigen Preis anzusetzen. Und der wird jetzt auch dementsprechend beibehalten. Ja.
Jetzt habt ihr ja noch andere Features. Ihr seid ja da auch etwas ungewöhnlich. Ihr habt Hardware entwickelt und diese Hardware heißt Finn. Und die kennt der Matthias noch genauer und ich glaube, da hat er noch ein paar Fragen zu.
Fangen wir erstmal ganz an den Basics an. Erklär doch mal, was denn der Finn überhaupt ist.
Ja, der Finn ist unser eierlegende Wollmilchsau. Der begleitet uns jetzt mittlerweile seit 2015. Wir hatten die Bike Citizens App entwickelt und dann irgendwann festgestellt, hey, wenn wir jetzt auch wir haben jetzt eine App entwickelt, die wunderschöne Radtouren und A nach B Routing in der Stadt anzeigt. Aber es gibt keine vernünftige, oder zum damaligen Zeitpunkt gab es einfach keine vernünftige Handyhalterung, Smartphone-Halterung. Da gab es dann irgendwas ganz Schlimmes aus Plastik zum Hinschrauben und Justieren. Und dann hattest du ein iPhone XY und dann hast du geswitcht auf ein anderes Modell. Dann musstest du wieder irgendwie eine andere Halterung kaufen. Das war alles ein rechter Krampf. Und die Idee zum Finn, das war auch so ein bisschen dem Radkurier-Dasein geschuldet, weil wir als Radkuriere immer diese Nock-Silikonlichter hatten, weil die waren einfach schnell und einfach zu befestigen und haben ihren Dienst gut getan. Deswegen hat man gesagt, hey, lass mal mit dem Produktdesigner auf Basis dieses Materials Silikon was entwickeln, was dann aber auch universell für alle Smartphones und möglichst alle Lenker funktioniert. Und dann wurde Finn 2015 geboren. Genau, also den Finn dann entwickelt hatten, der ging dann sofort durch die Decke. Wir hatten Eurobike Award gewonnen. Dann war unser Stand ein Wochenende befüllt mit neugierigen Leuten. Und seitdem verkaufen wir Finn in die ganze Welt. Ich finde es ja sehr spannend, weil Finn ist so ein einfaches, minimalistisches Produkt. Da kann man auch wahnsinnig viel Hirnschmalz reinstecken, das wirklich weltweit und in alle Sparten zu verkaufen. Und auf der anderen Seite hat diese hochkomplexe Zusammenarbeit im kommunalen Bereich mit den ganzen Kampagnen, Radverkehrsdatenanalysen. Also es ist ein schönes Gegengewicht.
Also es ist ja wirklich eine einfache Halterung, die eben gerade für schnell mal unterwegs das Smartphone an Lenker zu packen ideal ist. Also ich habe selbst schon das Monster von Montana 700 von Garmin reingepackt. Auch selbst damit ließ sich der Silikongummi nicht ins Reißen bringen. Und das Ganze ist ja auch mit, was kostet so 15 Euro, glaube ich.
UVP ist 15 Euro, wenn man auf unserem Shop ist. Ja, genau.
Also damit auch wirklich bei den sehr günstigen Modellen dabei.
Ja. Du kannst auch noch wesentlich günstiger irgendwelche Fernost-Fabrikate auf Amazon kaufen, aber davon würde ich abraten, weil wir sind einer der wenigen, das Silikon kommt aus Deutschland und der Finn wird in Österreich produziert Und auch die Inhaltsstoffe sind unbedenklich. Und muss auch dazu sagen, Silikon ist nicht gleich Silikon. Ja? Es gibt Silikon, was innerhalb von einem halben Jahr sehr spröde wird und dann fliegt er dann 100, dann 800 Euro iPhone auf die Straße. Da muss man sich halt einfach genau überlegen, was die bessere Anschaffung ist.
Ist das eigentlich irgendwie patentiert bei euch?
Der Finn ist patentiert, ja. Der hat ein Patent für Deutschland, für die USA und ich glaube England. Ja.
Ich sehe gerade, ihr habt den Finn auch in verschiedenen Farben produziert. Wie kam es denn dazu?
Wir haben den Finn mittlerweile in Pink. Also ich liebe Pink auch. Also es ist kein Klischee-Pink, dass wir jetzt Pink für Frauen entwickelt haben. Das ist Quatsch. Pink ist einfach eine coole Farbe. Pink war, glaube ich, ich habe mal gelesen, Pink war im 19. Jahrhundert sogar die Farbe der Männer. Das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit irgendwie...
Ich dachte immer, das hieß Bübchenblau.
Nee. Nee, Pink ist einfach eine coole Farbe. Dann gibt es noch Giftgrün und Rot. Ja, die Welt da draußen ist ja auch bunt und farbenfroh. Und wieso nur ein Finn immer in Transparenz und Schwarz anbieten? Das ist natürlich eine Schwarz ist natürlich eine tolle Farbe, passt zu den meisten Smartphone-Modellen, aber es gibt genauso viele Leute, die auf Giftgrün und Pink und Rot stehen. Also von dem her ist es ja eine logische Weiterentwicklung.
Musstet ihr den Finn eigentlich schon mal überarbeiten, weil der Trend zu immer größeren Smartphones, der ist ja gefühlt noch ungebrochen.
Ich hoffe, dass der Trend bald aufhört, weil sonst müssen die Leute auch größere Hosentaschen entwickeln. Ja, einmal wurde der rundum erneuert, vor 3-4 Jahren war das und er ist jetzt ein bisschen größer und da kannst du aber auch problemlos auf einen, weiß nicht, hast einen 1-Zoll-Lenker und in Kombination mit so einem XL-Phone gar kein Problem.
Also was passt jetzt nicht mehr in den Finn?
Mini-Tablet.
Das iPad passt nicht mehr iPad, rein.
Ja. Aber dann hast du auch keinen Platz mehr für deine Hände, also dann ist auch irgendwann Schicht im Schacht.
Ja, jetzt habt ihr noch eine ganz neue Hardware. Also wir haben den Podcast richtig gut angesetzt. Ihr habt was ganz Neues. Euer zweites Produkt hast du uns eben noch erzählt. Was ist das denn?
Wir wollten schon immer mal so in Richtung Karten gehen und Spielkarten. Und unsere Designer haben so ein, wir nennen das Bling Bling Wheel Reflectors. Das kommt auch aus dem Fahrradkurierbereich. Das sind Speichenkarten, reflektierende Speichenkarten. Da kann man jetzt seine Katzenaugen mit ersetzen, einen schönen Design. Es hat den Hintergrund, dass du damals als Fahrradkurier, wenn du an einer Fahrradkuriermeisterschaft teilgenommen hattest, dann gab es immer diese Speichenkarten und die Fahrradkuriere, die auf der Straße herumfahren, mit den meisten Speichenkarten sind, das sind praktisch die Leute, die schon überall am Start waren. Ne?
Also das heißt, bei einer Fahrradkuriermeisterschaft bekamst du dann irgendwie ein Kartenset oder wie war es?
Nee, da bekamst du eine Karte. Und die hast du dann in die Speichen und dann stand dann drauf ECMC, das heißt immer European Cycle Messenger Championship. Da hattest du eine Karte bekommen und damit konntest du allen zeigen, dass du halt da warst. Ja. Und je mehr Karten, bei mehr Championships hast du dann teilgenommen. Ne?
Und die steckt man jetzt einfach rein ins Rad, also 2 Stück pro Laufrad und die halten fest und sollen eben dann reflektieren, ob die jetzt STVZO-konform sind, das wissen wir jetzt noch nicht.
Das wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Zertifizierung gibt, aber du steckst einfach die Karten, schiebst ein bisschen runter und dann halten die Bomben fest.
Alles klar. Ja, ich würde gerne auch mal zum aktuellen Anlass übergehen, denn in der Kategorie Kommunikation des Deutschen Fahrradpreises ist der erste Preis an die Region Hannover gegangen und die setzt eben eure App ein zu einem Radverkehrsplanungsprojekt. Also im Prinzip haben die mit eurer Technik gewonnen und vielleicht kannst du uns mal was zum Projekt erzählen.
Ja, also generell ist es so, dass du als Privatunternehmen nie in den Genuss kommen kannst, beim deutschen Fahrradpreis abzuräumen. Das geht immer in die Richtung der Kommunen. Und wir sind natürlich genauso stolz, dass wir dann Teil dessen sind, weil eben die Region Hannover unsere Produkte mit einsetzt. Da geht es im Endeffekt darum, also es ist ein ganzheitliches System und die Region Hannover setzt zum einen unsere Bike Citizens App als ja, digitalen Bürgerservice mit ein. Ich sage das immer so, dass weißt du, die Stadt, die Region, die bauen die Infrastruktur und wir bewerben die Infrastruktur durch unsere App. Ja? Sodass alle Bürger, neue Bürger vor allem, ist auch ein ganz wichtiges Thema, einfach die idealen Wegverbindungen in der Stadt finden. Und die Stadt ist auch sehr erpicht, diesen Radverkehrsinfrastruktur weiterzuentwickeln und mit dem Effekt, dass dann eben mehr und mehr Leute aufs Fahrrad steigen. Das ist ein Ziel vieler Städte, den Modal Split hin zu den Fahrradfahrern und Fußgängern weiterzuentwickeln.
Das heißt, ihr verzichtet dann auf die Einnahmen aus der App und die App wird dann kostenlos bereitgestellt von der jeweiligen Stadt oder Region und die kriegen dann eine Premium-Version?
Genau, also Variante A ist, es besteht keine Kooperation mit einer Stadt vor Ort oder mit einer Kommune. Dann müssen praktisch die Bürger und Bürgerinnen eben halt eine Subscription oder Karten kaufen. Die Region Hannover hat das ihren Bürgern abgenommen. Sprich, es gibt da einen Lizenzvertrag über einen gewissen Zeitraum und innerhalb dieses Lizenzzeitraums ist für alle Bürger und Bürgerinnen der Service kostenlos auf Premium-Subscription-Niveau praktisch, ja.
Und was macht dann Hannover mit euren Daten? Denn sie bekommen ja die Daten von euch.
Da ist noch was dazwischen. Also im Endeffekt haben wir starten immer mit der Zurverfügungstellung der Bike Citizens App und den Navigationsfunktionalitäten, packen dabei drauf eine Fahrradbonuskampagne, die jetzt in Hannover schon zum zweiten Mal implementiert wird. Die nennt sich bei uns Bike Benefit. Und funktioniert so, dass Bürger ganz normal die Bike Citizens App verwenden, ihre Wege tracken, sich innerhalb der Bike Citizens App zur Kampagne registrieren und jeder getrackte Weg, ja, so dieses Fahrverhalten, die Anzahl der Wege, das alles fließt in eine Metrik und diese Metrik schenkt dir dann virtuelle Punkte. Die heißen bei uns Fineros, das ist abgeleitet vom Fin, ja, also wie so ein Fahrrad-Bitcoin, könnte man sagen. Und ja, das sammelst du halt eben durch so einen Gamification-Ansatz Punkte innerhalb dieser Kampagne. Und mit diesen Fineros, also dieser virtuellen Währung, kannst du dann beim teilnehmenden Einzelhandel Benefits einlösen. Ja, das kann mal sein, dass es ein gratis Espresso ist oder ein Rabatt bei einem Kinoticket. Du kannst aber auch irgendwie einen Hauptpreis gewinnen, hatten auch mal ein hochwertiges Fahrrad mit anzubieten. Und eben durch diese Zurverfügungstellung A, der App und der Navigation und vor allem B, so eine Motivationskampagne, kommen natürlich sehr viel Daten zusammen. Muss auch gleich sagen, Daten ist immer ein heikles Thema. Die werden natürlich bei uns grundlegend anonymisiert und so aufbereitet, dass wir das in unser eigenes Radverkehrsdatenanalysesystem reinpacken können. Das nennt sich Bike Citizens Analytics. Und mit diesem System bekommt die Radverkehrsplanung einen wesentlichen Einblick, wie denn der Radverkehr in der Stadt funktioniert. Ja.
Das heißt, ihr habt jetzt einen zweiten Baustein, also ein Analysesystem. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal so ganz in der Praxis. Wenn ich mir jetzt eine App runterlade, ist ja nichts Besonderes. Kann ich damit von A nach B fahren, auch nichts Besonderes. Wenn ich dann aber etwas bekomme, also irgendwann mal ein paar Finieros und das einlösen kann, dann ist es toll. Wie viele teilnehmende Händler konnten denn da gewonnen werden und wie viel muss man radeln, um jetzt, ich sag mal, eine Tasse Kaffee zu bekommen?
Wir hatten letztes Jahr in Hannover angefangen mit 50 Betrieben und das wird auch peu à peu ausgebaut. Also man fängt klein an und so eine mehrjährige Kampagne, die wird dann immer wieder vom Zaun getreten, sie wird zum Start der Fahrradsaison, dann kommen dann peu à peu neue Inhalte mit rein. Es gibt auch die Möglichkeit, sich dann als Händler, wenn man Bock drauf hat und von der Kampagne erfahren hat, sich dann in Zukunft selbst zur Kampagne mit einzutragen über so ein Uploader-Tool. Zum Spieldesign, also im Endeffekt sieht es so aus, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Kampagnen, die da draußen am Markt sind, ist nicht die reine Kilometerleistung, dass du nicht einen Benefit für die Kilometerleistung bekommst, sondern einen Grundbenefit auf die Anzahl der Wege, die du pro Woche zurücklegst. Also kannst pro Woche bis zu 2 Fineros aufgrund der Anzahl deiner getrackten Wege verdienen. Und darüber hinaus gibt es noch ein Achievement-System. Und ein Achievement ist so eine Art Abzeichen. Da wirst du aber als User so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, auch mit Absicht, weil das ist ein Spieldesign, was dahinter lauert. Und du musst als Nutzer selber herausfinden, wie du an weitere Punkte kommen kannst. Also es gibt da als Basis immer so diese Anzahl der Fahrten. Du weißt, wenn ich jetzt 8 Fahrten hochlade an 5 verschiedenen Tagen in der Woche, dann bekomme ich 2 Fineros. Das ist schon mal, das steht fest. Alles darüber hinaus, mit diesen Abzeichen und den Extrapunkten, das muss jeder für sich selbst herausfinden.
Und dann gehe ich nachher mit meinem Smartphone und der App hin und sage, hier sind meine Finiros und dann wird das dann irgendwie digital abgebucht und eingelöst.
Genau, du siehst dann bei uns auf der Karte, siehst du, wo die Benefit-Provider sind, was es dort gibt. Ja, zum Beispiel 20% auf einen Dachservice. Gehst dann zu diesem Fahrradladen und zeigst, hey, schau mal, ich habe hier den Benefit. Dann kannst du auf den Benefit einlösen klicken. Dann erscheint da so ein Stichcode. Und wir greifen auch nicht in irgendwelche Kassensysteme ein. Das funktioniert nach dem Vier-Augen-Prinzip. Dann wird mein Gegenüber vis-à-vis sagen, passt, habe ich gesehen. Du bekommst diesen Benefit. Dann drücke ich da drauf und es wird von meiner digitalen Brieftasche abgezogen. Und der Fahrradhändler in dem Fall wird dann mir einen 20% Rabatt anbieten auf dem Fahrradservice.
Jetzt war Hannover ja ein schönes Beispiel, ein aktuelles Beispiel, aber eigentlich seid ihr ja noch viel länger aktiv. Wir können ja auch verraten, dass es einige Städte auch schon früher gab, wo es umsonst eure App gibt, komplett umsonst. Also ich glaube Graz, Wien und eben Bremen. Und in Bremen seid ihr ja schon seit einigen Jahren aktiv. Da ist eure App ja sozusagen die offizielle Radler-App von Bremen. Und vielleicht kannst du uns mal so erzählen, was ihr in Jahren gemacht habt und wie sich das vielleicht auf die Verkehrsplanung auch ausgewirkt hat.
Ja, Bremen sind wir natürlich sehr dankbar, weil die generell sehr fortschrittlich denken und dieses Digitalthema schon sehr früh aufgenommen hatten. Also wir sind seit 2013 Partner der Stadt Bremen. Sie haben sich auch gesagt, bevor wir selbst das entwickeln und das kostet 1000-mal mehr, branden wir einfach für uns die Bike Citizens App und das ist dann praktisch die offizielle Fahrrad-App für Bremen. Seitdem stellen wir eben halt kostenlos die App zur Verfügung. Wir hatten auch eine Kilometerkampagne, das war damals die Mondfahrt auf Erden. Das war so eine Art Wette, ob sie Bremer schaffen, die Distanz zum Mond und zurückzulegen.
Haben sie, glaube ich, nicht ganz geschafft.
Nicht ganz geschafft, ja. Aber wenn wir die, glaube ich, jetzt nochmal machen würden, dann wird es da richtig krachen. Dann hatten wir ein spannendes Thema. Bremen hat ja auch mit unseren Daten gearbeitet. Und zwar ging es um die Thematik, wo soll eine neue Fahrradbrücke über die Weser installiert werden. Und da kamen drei Kandidaten, also drei Positionen in Frage. Und aufgrund unserer Datengrundlage, also wir hatten Daten der Stadt zur Verfügung gestellt und aber auch ausgearbeitet, wie sich der Radverkehr verbessern könnte, wenn man so eine Brücke an Position A, B oder C platziert. Und das war kein Standardmodul, das war eine individuelle Anfrage, aber auch, das macht uns sehr stolz, dass wir da auch dazu beigetragen haben.
Ich habe mit dem Jens-Just Krüger mal dazu intensiv mich unterhalten. Der ist ja dann der Ansprechpartner von der Bremer Seite, soweit ich weiß. Mhm. Und er erzählte mir, dass da auch andere Begebenheiten einfließen. Also zum Beispiel, wie lange sind Radfahrer auf gewissen Strecken unterwegs? Wie lange stehen sie vor Ampeln? Habe ich das richtig verstanden? Kann man das aus eurem System herausfiltern?
Genau, also in Bremen kamen ja auch, weiß nicht, einige hunderttausend Radkilometer zusammen und dieser kumulierte Datensatz, den packen wir dann ins System und so eine Stadt kann sich den auch dann lizenzieren lassen und da wirst du unterschiedlichste Visualisierungen, also einen Einblick bekommen. Generell ist es ja ein großer Unterschied, den wir anbieten, das ist eine qualitative Analyse, im Gegensatz zu Radzählstellen, ja. Also wir können dir aus dem Datensatz jetzt nicht sagen, wie viele Radfahrer pro Tag über eine bestimmte Brücke fahren. Das können wir nicht, ja. Das kannst du nur, indem du eine Radzählstelle oder so eine Schleife so in den Radweg reinbaust, ja. Wir können dir aber sagen, wohin der Radfahrer dann fährt, nachdem er diese Brücke passiert hat oder wo es Probleme in der Infrastruktur gibt. Es gibt zum Beispiel eine Visualisierung, die nennt sich Delay, also Verzögerung. Und da klickst du drauf und hast über das komplette Stadtgebiet eine Visualisierung, die dir zeigt, wo die Bürger am längsten warten müssen an Kreuzungen.
Vielleicht auch vor der Frittenbude.
Da muss man sein Gehirn auch nicht ausschalten, ja, und nochmal genau gucken, ist es jetzt dann die Eisdiele gewesen oder ist es wirklich eine katastrophale Kreuzung, wo man lang warten muss, ja?
Ich glaube, die Verkehrsplaner können das analysieren, aber den stellt ihr dann, das finde ich schon toll, eure Entwicklungen zur Verfügung und die nutzen das dann eben für die Optimierung der Planung.
Genau. Und da hast du halt noch ganz viele andere Features wie generell eine Durchschnittsgeschwindigkeiten auf gewissen Segmenten. Man will ja auch immer wissen, wie schnell ist einfach das Radverkehrsnetz. Je schneller das Radverkehrsnetz und ist das so, desto schneller kommt man als Radfahrer von A nach B. Je schneller man als Radfahrer von A nach B kommt, desto mehr ja, gewinnt das Radfahren generell in der Stadt, weil es einfach als effizient wahrgenommen wird. Ja? Und wenn du weißt, wo die Lücken im System sind, kannst du natürlich mit der Planung dort effizient reingehen, ja, und sagen, okay, es gibt offensichtlich hier ganz offensichtlich 10 Punkte, wo wir krass nachbessern müssen, um einfach die Qualität des Radfahrens in der Stadt zu verbessern. Und das damit mit diesen Sachen gehen wir auch sehr transparent um, weil jeder Nutzer spendet praktisch seine Tracks uns. Und mit diesen Tracks schaffen wir es natürlich, den Radverkehrsplanern einen wahnsinnig guten Einblick in den Status quo des Radverkehrs zu geben, den es so in dieser Qualität davor noch nie gab.
Du hast jetzt auf dem Deutschen Radverkehrskongress auch über ein ganz neues Projekt berichtet und da ging es um die Motivation von Jugendlichen.
Genau, das ist ein Projekt, was uns sehr stolz macht. Das ist ein gefördertes Projekt innerhalb des nationalen Radverkehrsplans. Das ist ein Förderinstrument vom Bundesverkehrsministerium. Ja, wir entwickeln dort gemeinsam mit unserem Partner vor Ort, also in diesem Förderprojekt gibt es Bike Citizens und das Institut für vernetztes Denken. Und die machen seit jeher schon Schulprojektwochen und jetzt spezifisch Schulprojektwochen zum Thema Mobilität. Da werden in über 20 Schulprojektwochen Schüler der 8. bis 11. Klasse gefragt, welche Ideen zur Optimierung A der Bike Citizens App führen könnten und B, was für lokale Events man installieren könnte. Kann man zum Beispiel innerhalb von so einer Kampagne auch die Politik herausfordern? Kann man da irgendeine Wette installieren? Und da haben die Jugendlichen wahnsinnig gute Ergebnisse, Ideen geliefert, die wir jetzt gemeinsam versuchen, in die Hülle und Fülle der Ideen natürlich erstmal zu sortieren und zu gucken, was überhaupt realisierbar ist. Und dann schauen, was wann und wie eingebettet wird ins System. Und die Kampagne ist im Endeffekt gleiche Basis wie diese Bike Benefit, also diese Fahrradbonus-Kampagne, die wir in der Region Hannover jetzt auch starten. Die wird dort im Endeffekt um viele Aspekte weiterentwickelt.
Aber was macht den Jugendlichen denn jetzt Spaß, eure App zu nutzen?
Naja, das Ding ist eben, indem du den Jugendlichen die Möglichkeit hast, Ideen weiterzuentwickeln. Dementsprechend schaffst du ja auch so ein bisschen Identifikation zu der Kampagne, weil das ist auch dann deren Kampagne. Und um ein Beispiel zu nennen, wie wollen wir es schaffen, auch viele Jugendliche aufs Fahrrad zu bringen? Darf da auch schon ein bisschen spoilern. Und zwar wird es zu Beginn der Kampagne eine Charity-Aktion geben. Du kannst als Nutzer, wenn du Fineros gesammelt hast, brav gefahren bist, viel in die Pedale getreten hast, kannst du diese Fineros nutzen, um dir persönlichen Benefit zu geben, indem du gratis Kaffee oder ein günstiges Kinoticket einlöst. Du kannst aber auch an Charity-Aktionen spenden. Und dort haben wir die Nordstadtwerke in Flensburg gewonnen. Die spendieren im Betrag X und dafür können wir ins System 1000 Baumsetzlinge als Charity-Kampagne ja, eingeben. Und du kannst dieser Charity-Aktion dann 1, 2, 3, 4, 5 Fineros spenden. Und wenn der Topf erreicht ist, ja, und alle genügend Fineros gespendet haben, dann werden in Schleswig-Holstein 1000 neue Baumsetzlinge ja, gepflanzt und dann hat man doppelt was fürs Klima getan. Ja.
Ah ja, das heißt also, sie hat dann eine große Investoren oder ja, Investoren mit ein bisschen Power im Portemonnaie und die sagen dann, wir wollen mal gucken, ob die Bevölkerung jetzt entsprechend radelt und wenn dieser Radeleffekt dann zusammengekommen ist, dann spenden die eben auf eine gewisse Art, ja.
Genau, das ist so eine Art Wette und das sind die Nordstadtwerke, eine von sehr vielen Sponsoren und da wird es kunterbunt zugehen innerhalb dieser Kampagne, die dann ja von 1. Juni bis Ende Oktober dauern wird und da gibt es einige Highlights.
Ich hätte noch eine Frage, denn Andi, du hast am Anfang erwähnt, du kommst aus dem Fahrradkurierbereich und ich war nie Fahrradkurier, aber ich habe immer ganz große Ohren bekommen, wenn ich den Stories gelauscht habe, die dann kursierten, besonders von solchen Festivals, also von den Fahrradkuriermeisterschaften. Hast du noch eine schöne Anekdote für uns? Die muss jetzt auch nichts mit Bike Citizens zu tun haben.
Ich habe als Fahrradkurier, ich war sogar in einem Teilaspekt, war ich Europameister. Aber in einem witzigen Teilaspekt. Und zwar, es gibt da verschiedene Kategorien. So wie bei einer Olympiade kannst du ja eine Goldmedaille gewinnen für einen 100-Meter-Sprint oder einen Zehnkampf. Und bei so einer Fahrradkuriermeisterschaft gibt es natürlich auch verschiedene Disziplinen. Ja? Da gibt es dann so eine Schnitzeljagd durch die Stadt durch. Da gibt es auch einen Sprint. Und ich hatte einen kuriosen Wettbewerb gewonnen. Da musste man in den Ventilator reingucken und möglichst lang nicht blinzeln. Und ich habe das, glaube ich, 2,5 Minuten geschafft durch einen besonderen Trick.
Und der Trick war?
Den verrate ich natürlich nicht.
Okay.
Ja, aber bei diesen Kuriermeisterschaften geht es da sehr lustig zu. Da geht es nicht nur Top Speed, rein sportiv, sondern auch der eine oder andere lustige Event.
Also mir hat mal einer erzählt, es gibt ja eine offizielle Meisterschaft, die ist irgendwie gesponsert, da gibt es auch Preise für und dann gibt es nachts dann noch die inoffizielle Meisterschaft und dann hättest du zum Beispiel die Kuriere aus sowieso fahren alle nackt.
Ja, ich bin, glaube ich, auch mal nackt durch Wien gefahren.
Können wir jetzt im Podcast leider nicht zeigen. Ja, also schon eine tolle Community. Du fährst aber jetzt nicht mehr Fahrrad, also Fahrradkurier.
Fahrradkurier nicht mehr. Ich habe mich in so eine Richtung bewegt. Ich habe angefangen mit einem rostigen Stahlrennrad. Das habe ich dann gleich mal weitergegeben. Dann weiter in die Richtung Single Speed und Fixie. Wenn du als Radkurier bist und nicht ständig irgendwie reparieren, da brauchst du ein Fahrrad, was stabil ist und wenig Anbauteile hat. Und mittlerweile bin ich aber auch viel draußen mit meinem Gravelbike unterwegs. Hatte ich vor 2 Jahren ein schickes neues Fahrrad gekauft und bin seitdem auch sehr viel Bikepacking unterwegs. Und ja, da ist man ja grenzenlos.
Das macht richtig Spaß und da kann man auch mal Navigation einsetzen. Brauchen die Fahrradkuriere eigentlich jetzt auch in großen Städten immer noch kein Navigationsgerät?
Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob die uns, also ich wusste mal von der Kurierbude in Wien, dass die neuen Kuriere alle mit Bike Citizens gestartet sind. Als ich Fahrradkurier war, das war 2004 bis 2006. Wann kam das iPhone raus? 2007? Da gab es einfach auch noch nichts Vernünftiges.
Okay. Also. Ja, gut. Ich denke, wir haben eine ganze Menge erfahren über Bike Citizens. Andi, herzlichen Dank, dass du uns da so einen guten Einblick geben konntest. Matthias, nochmal Frage an dich. Gibt es noch was, was wir unseren Hörern bieten könnten über Bike Citizens?
Nicht, dass ich wüsste. Wir können natürlich gerne, wenn Fragen konkreter Art auftauchen, können wir die gerne an den Andi weiterreichen. Also schickt sie einfach an unsere bekannten E-Mail-Adressen. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Gut, ja, das war schon fast das Schlusswort. Ich muss auch sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, liebe Hörer, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, viel aufs Rad steigt, jetzt eben mit noch einer App mehr. Und dann hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und Andi, nochmal dir vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Bis dann.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.